Dinge von Interesse. Der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weihnachtlichen Folge von Dinge von Interesse. Ho, ho, ho. Das Jahr 2024 nähert sich dem Ende und da wird es Zeit, nochmal über einen kleinen Weihnachtsfilm zu sprechen. Und das tue ich doch ganz besonders gerne mit dem Mann, der mich dieses Jahr gewärmt hat. Hallo Kai.
Hallo Gregor. Ja, einer musste es ja tun. Es war mir eine Ehre, dass ich das sein durfte.
Du wirst immer 24 der Mann sein, der mich gewärmt hat. Es ist großartig, es ist echt toll. Man hatte auch, einerseits, ein bisschen war ich auch erleichtert, weißt du? Ich hatte es hinter mir, weißt du, für dieses Jahr. Das ist großartig.
Und dann war ich es noch,
Es gibt
schlimmere Leute, die ich whammen könnte.
Ja. Und ich habe noch so unbedarft, ich glaube, es war auf Instagram, auf dein Video geklickt und so. Kann das sein, irgendein Bahnhof oder so? Irgendwie, du warst auf Reisen und ich habe irgendwie einfach nur auf dieses Bild geklickt und dann Last Christmas und dachte mir, danke.
Ja. Ich war gerade am Münchner Flughafen und habe dort ein Foto vom Weihnachtsmarkt gepostet und dachte mir, das ist doch die perfekte Gelegenheit, ja, da Last Christmas mal drunter zu legen. Das war's.
Ja. Da habe ich dich gleich verhaftet, um mit mir einen kleinen Weihnachtsfilm zu besprechen. Ein Weihnachtsfilm, der, ja, den nicht so viele, glaube ich, auf dem Schirm haben und der auch jetzt nicht, also es ist nicht wie Die Hard oder so, glaube ich, so präsent in der Wahrnehmung der Leute, ne? Würde ich nicht sagen, ne?
Nee, ach, überhaupt nicht. Also eher so ein Film, den habe ich als Kind mal gesehen und war froh, dass ich ihn dann hinter mir hatte. Aber es ist ja auch ein Film mit einem Darsteller, an den man sich heute trotzdem positiv zurückerinnert.
Richtig, wir reden über einen Jim Warney-Film. Der hat nämlich eine Paraderolle gehabt, nämlich die Rolle des Ernest P. Worrell. Die hat er in insgesamt 9 Filmen gespielt, zwischen, ich glaube, Mitte 80er und Ende der 90er Jahre und auch in einer Fernsehserie. Davor hat er auch die Figur, also er hat diese Figur des trottligen, überzeichneten, fast schon Comic-ähnlichen Tu-nicht-Gutes erfunden, mal für Werbespots. Die führten dann zu Kinofilmen und das ist der, ich glaube, zweite oder dritte Kinofilm, über den wir heute reden, Ernest rettet Weihnachten oder wie der Film im Original heißt, Ernest Saves Christmas. Auf Deutsch, wie ich eben schon gesagt habe, Ernest rettet Weihnachten. Es gibt aber VHS-Cover, wer sich noch daran erinnert, da steht drauf, Ernst rettet Weihnachten. Großartig, oder?
Ja, und? Es ist auch so ein Titel, der so ein bisschen ist wie Horta rettet ihre Kinder.
Ja, sagt alles. Ne? Witzigerweise ist der Film auch noch unter anderem Namen auf Deutsch zu finden, nämlich unter Chaotische Weihnachten. Da wird der Film auch vertrieben unter diesem Namen. Da findet man ihn auch an der einen oder anderen Stelle. Er ist aber, wie eigentlich alle Jim Warney-Filme in Deutschland, sehr schwer zu kriegen. Es gibt so DVD-Sets und so und die gebrauchte und auch ein paar neuere noch. Also Ernest rettet Weihnachten, da gibt es eine, für einen Zehner kann man die Stand jetzt beim großen A kaufen, aber der ist nirgendwo in den Streams. Ne? Und das ist ein bisschen traurig, dass jemand, der dann doch ein bisschen zumindest unsere Kindheit, ich glaube, wir alle waren nie in Jim Warney-Filmen in den 80ern oder 90er Jahren, aber ich habe die halt für mich entdeckt durch die RTL-Fernsehausstrahlung damals und ich glaube, das war ja bei den meisten Leuten so, ne?
Ja, das war bei mir auch so. Und du sagtest eben schon, das Ganze wirkt so ein bisschen comichaft. Ich würde sagen, das ist eigentlich ein Cartoon in Echtfilm.
Ja, gerade das Ende von dem Film, ne? Wäre auch eindeutig sowas wie, ja, so in einem Bugs Bunny oder in so einem Looney Tunes-Film hätte es perfekt reingepasst, oder?
Ja, aber auch durch seine Gesichtskirmes, seine übermäßigen Grimassen und sein Gestikulieren und auch die anderen Charaktere, die so in dem Film vorkommen, wirkt er voll cartoonartig. Also ich sag mal so, der Film hat seine guten, ruhigen Momente und die sind immer genau dann jene, in denen Ernest nicht vorkommt gerade.
Ja, das ist interessant über diesen Film. Also ich habe ja vorhin gesagt, das ist ich glaube, der zweite oder dritte Film, den er mit der Figur Ernest P. Worrell gemacht hat. Und er hatte immer den, also nahezu immer denselben Regisseur, John Earl Cherry, der dritte. Der hat auch nahezu alle Filme gemacht und hat auch, auch die Serie, in der die Figur auch vorkam, die war aber, glaube ich, nie in Deutschland, hat er die Regie geführt. Und der hat mal gesagt, als sie den Film damals vorgeführt haben, da war eine große Vertreter von Disney damals, weil das ist so Touchstone und Disney co-produziert. Und die haben daraufhin gleich seinen Vertrag um 6 Filme verlängert, weil die so begeistert von dem Material waren. Kann aber auch so ein bisschen, der Erfolg war ja da mit dieser Figur halt. Ne? Jim Varney ist irgendwie so gefühlt in der Wahrnehmung der Leute heute ein bisschen weg, außer so Leute wie uns, die sich noch so an die Fernsehausstrahlung so in den 90ern von diesen Filmen erinnern. Aber durch diese Gesichtskirmes, die du vorhin schon erwähnt hast, ist er ja sowas, so ein bisschen, ist er so ein bisschen wie ein früher Jim Carrey irgendwie, oder?
Ja, ich würde sagen, sogar noch ein bisschen drüber. Also Jim Carrey hat das ein bisschen dezenter sogar gemacht. Und hier, er ist einfach Jim Carrey auf 12 gedreht, was so diese ja Gesichtsakrobatik angeht. Also ich finde ja manche Sequenzen höchst spannend, dass man auch immer wieder mit der Kamera sehr nah an sein Gesicht ranzoomt ja. Und fast schon mit der Nase an die Kamera gestoßen sein muss.
Das hat so MTV-Videoclip-Ästhetik. Ne?
Ja.
Das war einfach die Zeit davon. Der Film ist in den USA im November 1988 rausgekommen. Bei uns ist der Film ein Jahr später erst, im November 1989 rausgekommen. Hat 6,5 Millionen Dollar gekostet und hat etwa 28 Millionen Dollar eingespielt. Ist damit der höchste Jim Varney Kinoerfolg. Also kein Jim Varney Film hat mehr eingespielt als der erste, dieser Ernest im Camp, das ist ja der Film, der das Ganze so ein bisschen begründet hat, der hat 25 Millionen eingespielt. Also das ist hier quasi das große Ding von ihm gewesen, der Weihnachtsfilm. Und das Interessante daran ist, dass der Film in den USA auch zum Beispiel bis heute nie auf Blu-ray rausgekommen ist. Da gibt's auch nur so DVD-Editionen. Witzigerweise, bisschen schwieriges Konzept mit Rechten und so. Rechte sind immer schwierig, Kai. Rechte ist immer schwierig. Da ist der Film aber auf Disney Plus. Nicht bei uns, aber in den USA auf Disney Plus. Ist auch der einzige von ihm, der auf Disney Plus ist. Und dann gibt's halt so DVD-Sets und so und Fernsehwiederholungen. Jim Varney, die lieben Leute, die sagen, Mensch, wer war noch mal Jim Varney? Der ist schon leider sehr lange tot. Jim Varney ist am 10. Februar des Jahres 2000 an Lungenkrebs gestorben. Ist jetzt also ja fast 25 Jahre tot. Und er war halt unheimlich abonniert auf die Rolle von Ernest. Also so sehr, dass er eigentlich nichts anderes gemacht hat, womit man ihn kennen könnte. Also er hat Voice Acting in Toy Story 1 und 2, da hat er den Hund, glaube ich, gespielt, ne? Gesprochen, den Spiralhund hat er da, glaube ich, gesprochen in den ersten beiden Toy Story Filmen. Und er hat in dem legendären Hulk Hogan Film Ninja Kids Mission Freizeitpark, da hat er Lothar Sorg gespielt. Aber das ist auch alles.
Ja, ich glaube, ich habe damals im Fernsehen mal alle seine Filme gesehen. Mhm. Und ich glaube, damals fand ich die sogar teilweise ganz lustig.
Ja.
Ich muss sagen, jetzt nachdem ich den gesehen habe, also man muss sich so ein bisschen schon in seine Kindheit zurückerinnern. Ja. Oder auch dieses Cartoon-artige sehr mögen, um diesem Film wirklich was abgewinnen zu können. Ich will jetzt nicht sagen, oh, ist ein Scheißfilm, guckt euch den nicht an. Ich glaube, der ist irgendwie eine schöne nostalgische Zeitreise in die eigene Kindheit zurück, in denen man vielleicht diese Art Humor auch noch irgendwie mehr geschätzt hat. Also das ist jetzt irgendwie kein sehr primitiver Humor, es ist halt einfach ein cartoonartiger Humor.
Genau. Ist es und ist doch der zweite Film von ihm. Ich kann dir aber auch sagen, warum. Zwei, drei Punkte zu dem Film, weil du gerade gesagt hast, die Darstellung ist so ein bisschen von, man muss Ernest auch so als Figur mögen halt, ne, weil er ja immer ein selber Charakter ist. Hier in diesem Film ist er deutlich zurückgenommener als in allen anderen Filmen und auch etwas intelligenter. Also wenn du den Ernest hier übertrieben findest und nicht so andocken kannst, wirst du die anderen Filme gar nicht mögen. Also wäre so. Halt, ne?
Ja, dieser Film hier rettet ja auch so ein bisschen Weihnachten, das haben wir ja gehört. Witzigerweise steht auch, jetzt hat es mich so kurz aus dem Tritt gebracht, bei der Filmografie von Jim Varney steht dabei, Ernst rettet Weihnachten. Das hast du da auch falsch geschrieben.
Ja, das ist total, auch in ganz vielen Beschreibungen findest du tatsächlich, dass da Ernst rettet Weihnachten steht. Und halt auch VHS-Cover gibt es. Da gibt es Abbildungen, dass der auch mal unter dem Namen Ernst rettet. Entweder war es ein Fehler oder man hat damals im frühen 90er Jahre Deutschland gesagt, weil ernst, damit können die Leute mehr anfangen als mit Ernest. Ist so ein bisschen verrückt, ne?
Ja. Aber ja, es hat mich kurz jetzt, als ich das gelesen habe, nebenbei so aus dem Konzept gebracht. Aber ja, also der Film ist mit Sicherheit der beste von ihm, den wir jetzt hier besprochen haben.
Genau.
Und ich glaube, wenn man die anderen schauen würde, ich bin mir nicht sicher, ob man die durchstehen würde, ohne zwischendurch, weiß nicht, in die Tischkante zu beißen oder so.
Ja, man muss halt wirklich wahrscheinlich ein bisschen dabei gewesen sein damals bei den Filmen. Und
oder alkoholisiert.
Oder alkoholisiert, ja, das kann auch sein. Ich mag aber Jim Vorneys Art auch sehr gerne. Vielleicht aber auch aus diesem nostalgischen Faktor meiner Kindheit gegenüber. Aber warum der Film so ist, wie er ist, ist tatsächlich in der Produktion dieses Films auch ein bisschen begründet. Ich erzähl dir mal da ganz kurz, was ich in den spärlichen Recherchen herausgefunden habe, Kai. Wenn das okay für dich ist, würde ich dir da kurz etwas
kredenzen. Ja, klar, erzähl.
Man findet aber wirklich wenig, muss man sagen. Der Film sollte eigentlich ein anderer Film sein. Es sollte so eine Art Film sein, Ernest und so Voodoo-Leute und so ein Karibik-Film. Wenn ich das, was ich darüber gelesen habe, habe ich jetzt schon ganz viele Rassismus-Red Flags, die wir heute hätten sie den so gemacht. Dann kam man auf die Idee, aber Weihnachten ist ja so ein populäres Thema. Machen wir doch irgendwas mit Weihnachten. Und Disney hatte ein Drehbuch verkauft bekommen. In diesem Drehbuch war folgende Geschichte. Ein Weihnachtsmann, der ungefähr 100 Jahre im Amt gewesen ist, der hat gemerkt, er wird immer älter, seine Kräfte lassen nach und wenn er nicht rechtzeitig seinen Nachfolger seine Kräfte übergibt, dann verschwindet der Geist des Weihnachtens. Also sucht er nach einem Nachfolger und guckt sich so die Kinder und die Erwachsenen so an über mehrere Jahre, findet da einen etwas abgewrackten Kinderfernsehstar, der da eine Show hatte, die abgesetzt wurde und jetzt versucht mit billigen Actionfilmen, wird er geködert, noch so eine Karriere zu haben, aber er erkennt in ihm, dass er ein guter Weihnachtsmann wäre. Und seine Aufgabe ist es dann quasi, ihn davon zu überzeugen, statt diese brutalen Actionfilme zu machen, doch wieder zu dem Geist seiner Kindershow-Zeit zurückzukehren und die Aufgabe des Weihnachtsmannes zu übernehmen, weil er die ja nach 100 Jahren so am Ende der Geschichte ist. Dabei wird er noch unterstützt von einem Mädchen, das von zu Hause weggelaufen ist und während der gemeinsamen Überzeugungsarbeit selber den Geist der Weihnachten wieder in sich entdeckt. Kommt dir diese Geschichte so ein bisschen rudimentär bekannt vor?
Ein ganz kleines bisschen, aber nur. Also ja, du hast uns quasi den Film zusammengefasst und ich finde, klar, Jim Vorney ist irgendwie auch ein Sympathieträger. Auch wenn ich mir jetzt heute noch Bilder von ihm ansehe, auch das, was jetzt hier bei Wikipedia zu finden ist, das ist einfach ein Typ, wenn ich den sehe, habe ich trotzdem so eine Art Grinsen auf den Lippen. Dafür muss ich nicht unbedingt irgendwie seine Art in den Filmen zwangsweise mögen. Das ist halt einfach, die Optik von ihm versetzt mich so ein bisschen zurück in meine Kindheit. Ja. Und das ist ein Typ, der hat uns Kinder damals zum Lachen gebracht. Deswegen werde ich diesen Film hier niemals jetzt in der Luft zerreißen, auch wenn ich ihn heute jetzt gar nicht mehr so geil finde. Aber es hat einfach diesen Retro-Vibe. Dabei ist der Film zwischendurch durchaus mal herzlich. Also ich finde auch den Darsteller des Santa, diesen
toll,
alten Opi, den finde ich großartig einfach. Ja, also mit welcher Herzlichkeit der den spielt und wie der es auch schafft, mal kurzzeitige Enttäuschung irgendwie auszudrücken mit seiner, wie er halt da steht, wie er Leute anschaut und so und am Ende dann doch wieder die Hoffnung hat, okay, es klappt trotzdem, also das hat mir wunderbar gefallen.
Der ist wirklich großartig und das ist eigentlich eher so ein bisschen auch der eigentliche Star, weil es gibt bei dem Film hier so unter den Jim Vorney-Fans wird ja gesagt, dass der Film eigentlich, dass Jim eigentlich mehr so eine Nebenfigur ist. Und das ist er auch so ein bisschen, weil er wurde ja, ich habe dir ja eben diese Story erzählt von diesem verkauften Drehbuch, er wurde dann halt einfach reingefügt in die Handlung halt, ne? Und dann hat man als erstes gesagt, na gut, Jim Vorney ist jetzt der Star, der das ziehen soll, also wird er logischerweise der Weihnachtsmann am Ende der Geschichte. Dann hat aber Disney die Hand gehoben und gesagt, Jim Vorney ist nicht der Typ, der den Weihnachtsmann spielt. Außerdem, wir wollen ja noch mehr Filme mit ihm machen. Das wird irgendwie doof, ihn dann das zu erklären, dass er sonst, weißt du, er soll dem Weihnachtsmann helfen, den Weihnachtsmann, also dieses Amt zu übergeben. Und das fügt halt, deshalb hat er auch so an Stellen, nimmt er sich auch so ein bisschen zurück und ist auch so ein bisschen mehr so eine Art, so tatsächlich Santa's Little Helper. So ein bisschen halt, ne? Und das funktioniert für mich sehr gut in dem Film.
Ja, das auf jeden Fall. Und Ernest, wir lernen ihn ja anfangs in dem Film kennen. Also wenn das der erste Film ist, den man mit ihm sieht, sieht man ihn als Taxifahrer. Und auch die Szenen sind schon absolut drüber, wie er diesen Typen vom also zum Flughafen fahren soll und auch teilweise eine Fahrweise hat. Und da musste ich teilweise wirklich schon ein bisschen schmunzeln, weil es auch so ein bisschen Richtung nackte Kanone-Humor kurz ging, als der Typ auf der Rückbank sitzt und Ernest seine Fahrmanöver macht und der Typ auf der Rückbank hin und her rutscht, weißt du? Das fand ich schon irgendwie auch wieder ganz witzig. Aber was ich tatsächlich so ein bisschen anstrengend fand, ist dann halt wirklich sein sehr übertriebenes Gestikulieren und seine, wie eben schon erwähnt, Gesichtskirmes, die heute für mich nicht mehr so richtig gut funktioniert.
Aber ich muss sagen, ich habe mir sogar mit mehr gerechnet. Ich habe wirklich gemerkt bei dem Film, okay, da hat er sich da ein bisschen zurückgenommen. Also ich habe tatsächlich Jim Varney noch viel exzessiver in Erinnerung, wenn ich so an die anderen Filme denke halt, ne, diese Halloween-Filme oder beim Militär oder im Gefängnis oder im Camp, das ist ja der ganz große, sein erster Film, da fand ich ihn noch viel, also da ist er ja auch viel krasser. Hier fand ich ihn ja dann noch ein bisschen, fast schon ein bisschen zurückgenommen, also angenehmer zurückgenommen durchaus. Also ich mag diesen Jim, er ist auch ja auch ein bisschen intelligenter, als er sonst ja dargestellt wird. Ne? Zum Beispiel glaubt er nicht pauschal, dass das am Anfang sofort der Weihnachtsmann ist. Er muss sich erst von dem bei ihm im Taxi vergessenen Sack vom Weihnachtsmann dann quasi überzeugen lassen, dass da doch Zauberhand drin ist. Aber das ist wirklich alles toll. Man merkt aber, weil du gerade gesagt hast, diese Anfahrt am Anfang, das ist übrigens der zweite Weihnachtsfilm in den 80er, im Jahr 1988, der mit einer Flughafenszene beginnt. Der andere ist Stirb langsam.
Tja, wenn das mal kein.
Das mal keiner, wenn das mal keiner ist. Nee, aber es ist, ich finde aber gerade, wir haben ja da auch so ein paar Action-Szenen, weißt du, wenn er da so mit dem Taxi dann die Kontrolle verliert und dann diesen Sprung macht über diese Koffer, wo du dann unten diese Funken siehst, diese Druckluftfunken, die das Ding. Also, ich finde aber handwerklich, finde ich, dass man sieht schon, dass da 6,5 Millionen, das war technisch nicht mehr so State of the Art zu der Zeit, oder?
Nee, auf gar keinen Fall, aber Ernest ist ja auch, beziehungsweise Jim Varney, ist ja trotzdem kein schlechter Darsteller, würde ich sagen. Ist er nicht. Denn er ist ja auch, und das sieht man ja auch mehrfach im Film, auch ein großartiger Verkleidungskünstler. Also vor allem dieser komische Hillbilly-Typ, der da ankommt, dieser Farmer, der diese Schlangen hinten
drin hat. Das war das Schlimmste für mich.
Das muss man erstmal so schauspielern können, auf die Art und Weise. Also das ist ansonsten ein Charakter, den sehe ich eher in irgendeinem total überzeichneten PC-Spiel oder so.
Ich glaube, er hat vier Rollen. Ne? Er hat diese Frau, die er spielt, dann den Typen im auch Gefängnis, großartig, wo er den Weihnachtsmann rausholt, der bei den Typen im Knast, mit denen er sofort so ein Knast. Das ist auch eine meiner Lieblingsszenen mit den Typen, wenn der Weihnachtsmann im Knast sitzt und mit den ganzen mitinhaften Insassen erstmal so einen Weihnachtschor gründet und die alle mitsingen und er dann auch, und Moment, und dann noch draußen aus den anderen Zellen noch so Arien mitgesungen werden und dann siehst du auch, wie die Hände aus den Zellen rauskommen und sie alle so klatschen, als es fertig ist.
Das ist ja super,
meine Lieblingsszene in dem Film. Das finde ich total großartig. Den Typen und dann den Hillbilly, der mit den Schlangen, das war für mich auch die schwerste Rolle mit Schlangen. Da komm einfach, ich hasse
Schlangen. Es war ja keine Schlangen. Also zumindest an der Stelle noch nicht. Später waren es dann Schlangen, die auch so ein bisschen in seinem Gesicht hingen.
Ja gut, aber das war sehr billig.
Ja, ja.
Ne?
Ja, das war billig.
Also man muss aber auch wirklich sagen, auch so die Stunts und die Effekte, da merkt man, dass es nur 6,5 Millionen waren, denn die waren auch schon 88 wirklich nicht mehr State of the Art. Aber ich fand auch so viele Kleinigkeiten niedlich. Ne? Wie gesagt, ja, den Weihnachtsmann, der ankommt, der seinen Namen nicht aussprechen kann, als er sagt, wer ist er? Und dann sagen sie, ach, Mr. Weiner. Und so, da so nennen sie ihn ja, weil sie ihm nicht bis zu Ende zuhören, der dann auch seinen Ausweis zeigt, er kommt vom Nordpol, da steht dann Prussia drauf und so, und da steht auch so sein Name. Und dann ist doch Skip, dieser Typ am Flughafen, der irgendwie ständig mit irgendwelchen Leuten dann kommen die Elfen später und so, weißt du, und wollen dadurch, das ist alles so herrlich gemacht. Weißt du?
Ja, es ist natürlich auch so ein bisschen klischeehaft. Also klar, der Santa kommt dahin zu diesem Typen und der denkt sich, na gut, ist halt Weihnachten. Er guckt ja auch durch die Menge und da stehen unfassbar viele Klischees herum. Da stehen Leute, die so ein bisschen Drag-Queen-mäßig gekleidet sind. Da stehen halt allerlei skurrile Persönlichkeiten. Ja. Also zumindest aus seiner Perspektive. Und er denkt sich, ach, scheiß drauf, da fällt jetzt der Santa auch nicht mehr auf. Und später, wenn da noch die helfenden Elfen
super
kommen. Also ja, das ist einfach großartig. Aber dann gibt's ja noch so ein bisschen die Konterparts, würde ich sagen, hier auch zu Jim, die zwei Trottel in der Lagerhalle.
Ja, hast du die Stimme erkannt von dem einen
Trottel? Santiago Ziesma, glaube ich.
Ja, oder? Ist er.
Ja.
Bobby ja. wird von ihm gesprochen. Übrigens, da wir gerade von den beiden reden oder von Synchronstimmen, hast du gemerkt, wer Jim Warney in diesem Film gesprochen hat?
Ja, ja, Tommy Pieper.
Richtig.
Und das direkt, war, erster Satz.
Absolut, ja. ne? Es ist Tommy Pieper, also Alf, ne? Also, wir assoziieren ihn. Es ist aber auch der einzige Film, wo er Ernest gesprochen hat. In allen anderen hat in allen anderen war es Uwe Paulsen.
Nur in diesem Film. Ich hätte jetzt tatsächlich gedacht, der spricht den in jedem Film.
Okay. Nee, habe ich überprüft. Es ist wirklich nur in diesem Film spricht Tommy Pieper Ernest.
Wow.
Krass, oder?
Total. Ja, ich finde die eigentlich total passend zu ihm. Also auf die Art und Weise auch.
Ich finde aber diese beiden Typen am Flughafen, Bobby heißt, glaube ich, der eine, den Santiago Ziesmal spielt, der übrigens von seiner Rolle genauso aussieht, wie ich mir Santiago Ziesmal vorstelle, ehrlich gesagt. die sind super. Die sind ja so Helfer, die da irgendwie das Zeug entladen vom Flughafen. Und da werden ja unter anderem die eingepackten Rentiere ausgepackt. Ja. Ganz ehrlich, diesen Moment, wenn der Typ an diesem Ding klopft und dann das Huf von dem Rentier durch das Holz bricht und er einfach losschreit, da bin ich innerlich auch, da bin ich mitgegangen. Das fand ich so sympathisch, diese beiden Dudes, oder?
Ja, aber auch sehr cartoonartig. Also auch als man diese Dinger da ablädt und dieser Typ dahinter steht und versucht, diese Kiste mit den Händen scheinbar irgendwie zu packen und der dann quasi erschlagen wird von der Kiste, aber halt cartoonartig ja unter der Kiste liegt und später auch noch hinten an dieser Kiste dranhängt und so, ja, wie so ein Bugs Bunny, der gerade von einer Kiste irgendwo gegen die Wand geschmettert wurde. Ja, also hat nur noch gefehlt, dass man ihn danach aufpusten muss.
Er hing auch, als die Kiste ja abtransportiert wurde, auch dran. Wenn man sich die letzte Szene von dem Film ansieht, die ja irgendwie so ein bisschen als zu so einem möglichen Prequel hindeutet, wo die beiden wieder in so einer Kiste stehen und dann überlegen, was sie da lesen, A oder I, und dann plötzlich, Moment, was ist denn da im Lieferschein? Osterhase? Und dann siehst du aus der Kiste diese beiden Ohren. Die Szene habe ich gefühlt noch nie gesehen, ehrlich gesagt halt. Die sagte mir nichts.
Ja? Ich konnte mich da auch nicht mehr dran erinnern. Aber direkt am Anfang, als man hier den Darsteller vom Weihnachtsmann sieht, da hatte ich gedacht, boah, ja, ich erinnere mich an den. Der war gut. Und das war so mein erster Gedanke, als ich den sah. Und er war wirklich gut. Und ich hatte einfach so ein warmes Gefühl ums Herz, als ich diesen Weihnachtsmann gesehen habe. Und das hat mich halt, wie eben schon gesagt, so zurückversetzt, einfach in die Zeit, als ich als, weiß nicht, 8-9-Jähriger da saß und mir diesen Film angesehen habe damals.
Du hast auch immer dieses Gefühl, wenn er dann so die Reden hält, mit wo er fährt ja bei Ernest dann im Taxi mit und so, und die verkumpeln sich ja relativ schnell und er dann sagt, ja, ich merke, du bist ein guter Mensch und du bist eins mit Weihnachten und so, ne? Was uns ja in diesem Film erzählt wird, was aber für mich überhaupt nicht funktioniert, ist, dass es kurz vor Weihnachten ist. Weil dieser ganze Film ist, solche Filme werden natürlich eher gedreht, aber der Film hat so harte Sommer-Vibes. Weißt
die ganze Zeit.
Hast du dir mal die Leute angesehen? Alle kurzen Hosen, Shorts. Also, ganz ehrlich, der Film versucht es nicht mal. Also, die sagen sogar am Anfang, ist der Weihnachtsmann ja, kommt er ja mit diesem Geschäftsmann raus, der sagt, er wünscht sich seit seiner Kindheit, dass mal wieder weiße Weihnachten, kann ich heute verstehen, wünscht er sich. Und dann macht er in so einem Nebensatz, Mensch, 30 Grad an Heiligabend ist ja so ein bisschen ungewöhnlich. So Klimaerwärmung, ich könnte ja trapsen, aber eigentlich haben sie damit ja nur kokettiert, dass der Film halt hardcore im Sommer, wir erinnern uns an, ursprünglich sollte ja ein anderer Film gedreht werden, hardcore im Sommer gedreht ist. Und wenn ich mir, wir haben ja mal über Versprochen ist Versprochen geredet mit Arnie, ne? Der ist ja auch im Sommer gedreht worden, weil, ne, muss ja vor Weihnachten gedreht werden. Und da gibt es ja auch die Geschichte von Arnie, der sich dabei 30 Grad da einen abgeschwitzt hat und so. Da haben die aber es versucht, durch das Schmücken, durch Kunstschnee und so eine Winteratmosphäre zu erzeugen. Der Film, Alter, 1A, 30 Grad und Sommer. Weißt du, da hat keiner eine lange Hose an, gefühlt, oder bauchfrei, weißt du?
So. Nee, da ist einfach null Weihnachten. Also, was man uns da zeigt, ist 0,0% Weihnachten. Man erzählt uns nur, aber ich glaub's dem Film halt auch
überhaupt nicht, ne? Überhaupt nicht. Also, es ist ja nett, dass sie im Nebensatz sagen, Mensch, 30 Grad an Weihnachten ist ja ein bisschen ungewöhnlich, aber sonst, Alter, ey, es ist einfach Sommer und es ist einfach, ihr habt halt nicht das Budget gehabt, das irgendwie anders darzustellen halt, ne?
Ja.
Ich habe bei der Autobahnszene übrigens, da gab es so eine kleine Szene, wo sie hinter so einem LKW hergefahren sind, der so Weihnachtsbäume hat. Da fällt auch der eine Weihnachtsbaum runter und die crashen das. Und da sagt ja auch Ernest, Mensch, Weihnachten, Weihnachtsbäume, das ist, ich brauche keinen Chanel, ich will nur so das Atmen einer Tanne und so, da bin ich sofort im Fokus. Aber weißt du, wenn wir so Final Destination aufgewachsene Kids auf Autobahnen irgendwelche Anhänger sehen, wo was verloren wird, man hat sofort Final Destination 2 Vibes, oder?
Ja, total. Ich dachte das auch. Oh, jetzt fällt da auch noch ein Baum runter, weißt du? Und
aber ist ganz harmlos.
Das Fahrmanöver, das er da hinlegt, das ist total harmlos. Also das, was danach passiert, ist eigentlich gar nicht so harmlos. Da passiert da tatsächlich irgendwie ein Crash und Leute kommen von der Autobahn, von der Straße ab. Also scheinbar passiert denen allen nichts und das ist auch voll in Ordnung,
ja,
dass
klar.
Er mitten auf der Autobahn da eine Vollbremsung hinlegt, um diesen Weihnachtsbaum zu retten, den er dann auch auf eine sehr interessante Art und Weise hinten beim Weihnachtsmann, der sitzt natürlich auf der Rückbank, dann so reinwirft und sich noch die eigene Scheibe kaputt macht. Also da passiert einfach so viel verrücktes Zeug in diesem Film. Er gibt dem Weihnachtsmann ja auch noch als Sonnenschutz hier so eine 3D-Brille.
Ja, es ist eine 3D-Brille. Er sagt, er ist sonst im Dunkeln immer unterwegs. Aber es ist nur eine 3D-Brille, Mann. Ne? Aber eigentlich geht es ja darum, er soll ihn ja zu einem Typen bringen, zu Joe bringen. Der hatte mal eine Kindershow und jetzt macht er, die ist aber abgesetzt worden und jetzt tritt er immer noch so vor Kids auf und bringt denen halt Bitte und Danke bei und so. Ne? Und den hat er auserkoren als sein Nachfolger, ne? Weil wir erfahren ja auch, dass er seit 1883 Weihnachtsmann ist, also über 100 Jahre zu der Zeit und den Job hat er mal von einem Deutschen übrigens übernommen.
Ja, genau.
Das finde ich gut. Das sagt, habe ich mal von einem Deutschen übernommen.
Ja, der Weihnachtsmann war vorher ein Deutscher.
Der war vorher ein Deutscher. Und er sagt, aber die Zeit ist halt irgendwann um, ne? Also man hat nur so eine gewisse Zeit, die Fackel, sagt er. Fand ich einen schönen Vergleich. Er sagte, du hast eine gewisse Zeit diese Fackel und die wird irgendwann, merkst du, dass die immer schlechter glimmt und immer mehr ausgeht. Und bevor die ausgeht, musst du die übergeben haben, sonst erlischt sie. Und deshalb hat er halt Joe ausgesucht. Mit dem redet er auch, aber der nimmt ihn auch nicht so ganz ernst. Und der wird schon so... ich fand das so geil, wo er in diesem Raum da von den Kindern gespielt hat und dann dieses mit den Dinosauriern da gespielt hat und denen da, ne, so das kleine Theaterstück vorgeführt ist, aber dann vor diesem Fenster gestanden hat, wo man einfach nur seinen Bauch durchgesehen hat. Den Gag habe ich nicht ganz verstanden, ehrlich gesagt.
Nee,
den habe ich nicht verstanden.
Ne? Vielleicht hätte man sich dafür wirklich nochmal komplett in die Kindheit zurückversetzen müssen. Also keine Ahnung, ob ich das früher lustig gefunden hätte, vermutlich auch eher nicht.
Aber nee, der hat ja diesen Manager, der ihm dann aber sagt, hier, er hat ja so ein paar Actionfilme in der Hinterhand und jetzt könntest du die machen, weil du hast ja eine gewisse Bekanntheit und du musst jetzt die Filme Weihnachtsblut 1 und eventuell dann noch 2, 3 und 4 machen. Auch sehr, ne? Weihnachtsblut. Und da könntest du halt wieder ein Star werden. Und da geht er halt erstmal mit und lässt sich da ja so bequatschen, erstmal mit diesem Studio zu reden und sich halt nicht auf dieses vermeintliche Angebot, na gut, da kommt ein alter Mann zu dir, der sagt, du könntest jetzt der Weihnachtsmann werden. Ich kann es ja jetzt aber nicht beweisen, weil ich meinen Sack im Auto im Taxi vergessen habe halt, ne? Darf man nicht vergessen. Ich kann ihn da schon verstehen, dass er das nicht so ganz glaubt halt, ne?
Ja, dieser Sack ist ja auch toll, also der, aus dem dann irgendwie ständig rausleuchtet und Ernest dann auch noch irgendwie Geschenke hier damit so quasi, ja, modifizieren kann und ach, das ist irgendwie auch ganz nett gemacht, also den Effekt fand ich teilweise wirklich ganz okay, also da gab es Schlimmeres damals und dieser Sack ist ja auch so ein mythischer Gegenstand, denn auch dieses Mädel, das dabei ist, das scheint ja sehr fasziniert davon zu sein, denn sie will sich ja auch selber damit irgendwie so ein besseres Leben schaffen. Und am Ende hat sie das Ding ja quasi auch vom Weihnachtsmann geklaut und hat den Sack ausgetauscht. Super beeindruckend, dass man eins zu eins so einen Sack irgendwo bekommen hat.
Und der sah überhaupt nicht so aus wie der andere, allein die Abmaße haben überhaupt nicht gestimmt.
Ja, und es waren nur Federn drin.
Das hat mich voll irritiert, weil der Sack von Anfang an viel kleiner aussah, weißt du?
Ja, aber trotzdem so zumindest ähnlich aussah. Und sie aber letztendlich dann am Bahnhof zur Besinnung kommt und zu Santa zurück. Woher wussten die eigentlich? Haben die das gesagt, dass die sich alle an derselben Stelle da treffen?
Nein.
Also ich war immer so ein bisschen irritiert, dass die alle da hinkommen am Ende.
Nee, das waren diese filmischen Zufälle, die da passiert sind halt. Ne? Genau, Harmony ist das ja. Sie spielt so ein Mädchen, was von zu Hause weggelaufen ist. Da wird nicht so genau drüber eingegangen. Nur, dass sie unheimlich schnell, sie läuft ja durch Zufall Ernest in die Arme, und erkennt in ihm ja sofort eine Vaterfigur, der sich auch dieser Rolle sofort annimmt. Heute alles so ein bisschen fragwürdig, dass er sofort das offensichtlich weggelaufene Mädchen mit 16 Jahren da irgendwie als seine dann behandelt. Aber ist halt auch der Kürze, die so dieser Film hat mit 95 Minuten. Das geht schon alles sehr, sehr zackig halt. Ne? Und die hilft ihm dann halt, ne, Santa zu helfen. Es geht ja darum, dass Joe überzeugt werden muss und dann zwischendurch haut sie halt mit dem Sack ab und dann geht es ja noch darum, dass man allerlei Widrigkeiten noch über überstehen mussten. Ich finde auch den Besuch bei dem Kumpel von Ernest super, bei Vern, ne, ist man dann ja noch irgendwie bei ihm zu Hause. Und da gibt's ja auch so eine wirklich legendäre Szene, die mit dieser Kamera ist, die du vorhin gesagt hast, wo er so reinkommt bei ihm und das ja. alles so aus der, also er hat die Kamera so direkt vor seinem Gesicht und die geht dann so mit. Das ist dann eine, wie heißt das, so eine Kamera, die vor den Bauch geschnallt ist. Ne? Du trägst sie dann selber, glaube ich, und die filmt dir ins Gesicht, während du dich bewegst. Ich glaube, so ja, ist das. Genau. Ne?
Und das ist ja. Ich habe die Szene aber insgesamt gar nicht verstanden, was der da macht. Also auch die ganzen Leitungen plötzlich aus den Wänden reißen. Was sollte das denn?
Das ist, dass diese Figur, die wir da nicht sehen, ist so eine wiederkehrende Running Gag aus diesen Ernest-Filmen. Und deshalb, wenn du nur das kennst, hast du da nicht so drauf. Die sind ja dann irgendwie bei ihm, ramponieren ja die halbe Wohnung, weil er versucht, den Weihnachtsbaum aufzustellen und ziehen da die Strippen raus und so. Also das funktioniert eher so als ungewöhnlich gute Kameraarbeit. Ehrlich gesagt, weil das sah schon sehr modern aus und andererseits wiederum sehr 80er-Jahre-Video-Vibes, aber es ist ein bisschen Insider-mäßig halt, so habe ich es verstanden halt. Ne?
Ja, ich saß da und dachte mir die ganze Zeit, was macht diese Szene jetzt, was hat die mit dem Film an sich zu tun? Eigentlich gar nichts.
Ja, richtig, ja. Aber das ist trotzdem, ich finde das ist wirklich super. Irgendwie, es macht einfach sehr, sehr viel Spaß halt, ne? Auch die Diskussion, es gibt so ein paar Weihnachtsmythos-Diskussionen. Zu einem, dass Ernest sich ja nicht an die ganzen Rentiere erinnern kann vom Weihnachtsmann, ne? Die neuen Rentiere. Und da zitiere ich mich, da haben wir Dasher, Dancer, Prancer, Vixen, Komet, Cupid, Donner, Blitzen. Ich habe es abgelesen.
Blitzen, genau.
Blitzen. Ja. Und an Blitzen kann er sich nicht erinnern. Aber das ist so ein, dass man, also ich habe es abgelesen, Kai.
Ja, er heißt aber auch nur Blitz, nicht Blitzen. Also Blitzen. Das wird im Film ja so gesagt und das ist ja auch ein Fehler von ihm, weil er sich halt nicht an den Namen erinnert.
Aber hier steht Blitzen, hier in meiner Auflistung. Das ist eine schöne Diskussion. Die andere schöne Diskussion ist, ob es den Weihnachtsmann überhaupt geben kann. Das führt ja Harmony mit Ernest so ein bisschen, der ja auch am Anfang das ja nicht glaubt, erst durch den Sack und die Fähigkeiten, die ihm quasi durch den Sack quasi, dass man da alles an Geschenken rausziehen kann, überzeugt hat. Dann diskutieren die ja darüber, ob es überhaupt sein kann, dass da jemand über Nacht alle Kinder dieser Welt halt beliefern kann. Und da gibt es eine schöne Rechnung. Ich würde sie dir, ich werde sie mal in den Shownotes verlinken, aber da haben mal Leute ausgerechnet, wenn man davon ausgeht, dass es 378 Millionen christliche Kinder gibt, bedeutet das 3,5 Kinder pro Haushalt, sind 91,8 Millionen Haushalte. Der Tag hat 31 Stunden, wenn du von Osten nach Westen ziehst. Das bedeutet, du musst alle 800, ich mach nur ein paar Zahlen, ja, ich höre auch gleich auf, Kai, musst du 822,6 Besuche pro Sekunde machen. Du hast also eine Millisekunde pro Besuch. Geschwindigkeit des Schlittens wären 1040 Kilometer in der Stunde, das sind Mach 3000, pipapo, und diese Rechnung wird so auf, du brauchst 216.000 Rentiere, um das Gewicht, wenn du davon ausgehst, wie schwer jedes Gewicht grob pro Kind wäre. Es ist eine Riesenrechnung, die davon ausgeht, dass es technisch nicht sein kann, dass der Weihnachtsmann existiert und das in dieser Zeit schafft, und es gibt keine fliegenden Rentiere, Kai. Das ist das große Ding.
Moment mal, also der Film zeigt uns die ganze Zeit, dass das definitiv anders ist. Es gibt fliegende Rentiere, vor allem die Rentiere scheinen sehr gerne kopfüber an der Decke zu hängen, und das kann ich nicht glauben. Deine Rechnung muss falsch sein. Außerdem kennen wir aus anderen Filmen, dass der Weihnachtsmann die Zeit verlangsamen kann und deswegen für ihn selbst nachts einfach ganz viel Zeit hat, um Sachen auszuliefern. Also jetzt erzähl mir bitte nicht, es gibt nicht den Weihnachtsmann, Gregor.
Ich werde diese Rechnung in den Shownotes verlinken, wie es so schön heißt, aber es ist natürlich ein bisschen humorig gemeint, ne? Es geht ja auch von so bestimmten Annahmen.
Ich verstehe da keinen Humor, ja, wenn es um den Weihnachtsmann geht.
Verstehe ich auch. Ich will dich auch nicht verärgern, nicht am Fest der Liebe heute, Kai. Nicht, aber ich finde super, dass diese ganze Rechnung so irgendwie so 15 Positionen beinhaltet mit Tonnen und Kilo und Mach und Pipapo und am Ende unten steht, außerdem gibt es keine fliegenden Rentiere, was ja vielleicht am Anfang der Rechnung, aber naja, wer weiß. Finde ich aber schön, damit zu spielen, und ich finde es niedlich, dass sie passt gut, weil diese Diskussion ja in dem Film geführt wird halt, ne? Und es geht ja auch beim Weihnachtsmann um Glauben, die Sache, dich an deine Kindheit, an das Schöne, da ist irgendwie so ein alter, weiser Mann, der nachts in dein Haus mit der Rute kommt. Nee, das ist der Nikolaus gewesen, ne? Weißt du, heutzutage auch manchmal schwierig, vielleicht.
Ja, lassen wir uns wieder zurück zum Weihnachtsmann
kommen. Kommen wir zum Weihnachtsmann, denn Ernest hat ja dann die Aufgabe, während man auf der einen Seite versucht, Joe zu erreichen und den zu überzeugen, aber da nicht so richtig erst weiterkommt, hat Ernest ja die Aufgabe, unter anderem, nachdem er den Sack erst besorgt hat, wieder die Rentiere zu besorgen, weil Schlitten, Weihnachten, Rentiere, er hat nur noch eine geringe Zeit, er muss irgendwie bis 7 Uhr die Übergabe an den Nächsten machen, sonst kann er diese, ne, kann das Nächtliche, jeder kriegt sein Geschenk, nicht passieren, zu der Rechnung kamen wir schon. Und dann muss Ernest ja die Rentiere auslösen. Und die Szene bei diesen beiden Dudes im Lagerraum ist einfach so geil. Aber da siehst du auch wieder das geringe Budget. Häufig wird Dinge nur, oh, sie fliegen. Und dann siehst du die beiden, wie sie so hochgucken. Und die Szenen, wo du die unter der Decke, an der Decke hängen siehst, ist einfach umgedreht gefilmt, halt logischerweise.
Ja, ja, klar. Ja.
Aber ist trotzdem schön halt, ne?
Ja, auch die Diskussion, die sie führen, bevor dann die Weihnachtselfen kommen und hier Ernest die Rentiere abholen will, also fand ich auch irgendwie ganz witzig.
Toll.
Aber ja, es ist irgendwie ein Film, auch wenn er mich in vielen Facetten jetzt heutzutage so ein bisschen nervt, einfach weil ich diesen ja überambitioniert gespielten Ernest nicht so richtig mag, also aus der heutigen Perspektive. Trotzdem ist das, wie eben auch schon gesagt, so ein Film, an den ich mich gerne zurückerinnere, weil er mich halt zurückversetzt in die Zeit, in der ich damals durchaus diesen Humor mochte und da mit Sicherheit früher sehr gelacht habe drüber. Also es ist halt so ein lachendes und ein weinendes Auge. Einerseits ist so der junge Kai, der diesen Film irgendwie mag. Dazu ist Jim Burney einfach ein Sympathieträger.
Total, ne?
Auch wenn ich sein Schauspiel nicht unbedingt jetzt hier so mag. Und wie du schon sagst, das hier ist noch das Harmlose. Die anderen Filme sind schlimmer mit ihm. Aber ich glaube, ich werde mir die anderen Filme mit ihm nie mehr angucken wollen.
Ja, es kann wirklich, das habe ich mir auch gedacht. Also es könnte sein, dass sie dir nicht so gefallen. Weil, wie gesagt, hier ist er noch ein bisschen zurückgenommener halt, ne? Und wie gesagt, er ist auch ein bisschen intelligenter halt dargestellt, als er in den anderen Filmen ist. Da ist er noch sehr viel trottliger. Aber es gibt durchaus auch so viele kleine Momente, die so schöne Momente sind. Also zum Beispiel, wenn die Fingerabdrücke vom Weihnachtsmann genommen werden, man sieht es in der Einstellung, siehst du diese Weihnachtssterne, diese in den Fingerabdrücken drin, so Kleinigkeiten halt, ne? Das fand ich total niedlich, auch wenn sie sagen, wenn er dann sagen, müssen wir ihn mal abholen, wir werden ihn im, wo bringen wir ihn denn hin? Den bringen wir jetzt in den gepolsterten Partyraum und all sowas, so Synchro-Sachen halt und so, ne? Das ist toll. Und alleine die Szene, wo der Weihnachtsmann halt mit diesen Typen im Knast dieses Weihnachtslied performt. Das finde ich einfach so absolut großartig. Das ist meine absolute Lieblingsszene in diesem ganzen Film halt, ne?
Ja, der Film bekommt am Ende noch was Herzliches, denn es wird kurz so 15 Minuten vor Ende wird noch ein neuer Charakter plötzlich eingeführt, nämlich diese ältere Dame, die dann plötzlich aus diesem Kindergarten auftaucht und den Weihnachtsmann da auf der Parkbank sitzen sieht. Genau. Also auch das irgendwie ein sympathischer Charakter, der irgendwie eine Unterhaltung mit dem Weihnachtsmann beginnt. Und am Ende gibt der Weihnachtsmann natürlich seine Kraft ab an den neuen Weihnachtsmann. Und die ältere Dame, die ja scheinbar auch alleine ist, das ist irgendwie voll süß, auch gespielt von den beiden.
Total, oder?
Ja, total. Ja, auch wie die dann fragt, ja, was haben Sie denn heute Abend vor und können Sie, ja, wollen wir irgendwie die Zeit zusammen verbringen? Und das fand ich voll niedlich dann.
Total toll, die Figur heißt Mary Morrissey, wird von Billy Bird gespielt und bei ihrem, ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, die irgendwoher zu kennen. Weißt du, ich habe die ganze Zeit bei Billy Bird gedacht, Mensch, also ne, ich habe so förmlich irgendwie so Bilder vor Augen und dann fiel mir ein.
Ich habe sie direkt erkannt.
Police Academy 4.
Kevin allein zu Haus.
Oh, entschuldige, bin Police Academy 4, Mrs. Feldmann. Jetzt kann ich zu Rambo Kumpel sagen, ist das.
Nee. Sie hat die Dame am Flughafen gespielt bei Kevin allein zu Hause.
Sie hat die schießwütige ältere Dame aus der Bürger gehen auf Patrouille Organisation gespielt. Geil. BGP, was ist das absolut Frustrierendste? Dass wir keine Handgranaten benutzen dürfen, Sir. Uniform in Kackblau, getrennte Umkleideräume. Bürger gehen auf Patrouille, könnte bald wieder Mode werden. Und da war sie die ältere, schießwürdige Dame, die nicht nur zu Rambo, sondern auch zu Tackleberry-Freund, Kumpel gesagt hat. Ich wollte es einfach nur erwähnen. Ansonsten, natürlich hast du recht, sie hat auch bei Dennis mitgespielt, über den haben wir auch gesprochen. Und natürlich, ja, Kevin allein zu Hause. Aber die ist einfach so eine wunderbare alte Lady halt, ne?
Wann haben wir denn über Dennis gesprochen?
Haben wir nicht über Dennis mal gesprochen?
Nein, Dennis.
Haben wir nicht über Dennis gesprochen?
Nein, oh Gott, Gregor, wir müssen irgendwann diesen Film mal nachholen.
Aber haben wir mal drüber gesprochen, dass wir mal drüber sprechen wollten, oder?
Wir hatten mal drüber gesprochen.
Das war die Christopher Lloyd-Phase. Nee, das war die Walter Matthau-Phase, genau. Ne? Nein, ich verwechsel den. Doch, das war im Rahmen der Christopher Lloyd Geschichte, wo wir gesagt haben, Filme mit Christopher Lloyd. Ich glaube, da wollten wir dann über Dennis the Menace reden. Ja, stimmt.
Das kann sein. Also wir haben es zumindest nie gemacht.
Ja, okay. Du bist auch nicht ganz sicher und guckst jetzt nach, oder?
Nein. Nee, ich guck nicht nach. Also da bin ich mir sogar sehr sicher, dass ich über den Film, den habe ich nämlich Ewigkeiten nicht mehr gesehen.
Ich habe letztens bei, ich weiß gar nicht mehr welcher Film, das ist sogar das, habe ich vergessen, da hat einer gesagt, mach doch mal darüber einen Podcast. Und dann habe ich erstmal bei mir selber geguckt, ob ich den nicht schon mal gemacht habe. Und ich war mir nicht sicher. Und dann stellte ich raus, doch hatte ich, vor 4 Jahren.
Weißt du, also ich weiß, bei jedem Film, den ich im Retrocast besprochen habe, kannst du mich fragen, mit wem ich den aufgenommen habe. Das weiß ich alles noch. Aber echt? Dennis ist in meiner Datenbank im Hirn nicht mit dabei.
Zurück in die Zukunft?
Das war dieser komische Gregor, also der ja, egal.
Ja. Nein, auf jeden Fall ist die wunderbar, die ist herzerwärmend und diese ganzen Gespräche auch mit dem Weihnachtsmann, der ja dann das Amt, wie du sagst, und die Macht abgibt und dann hat der gute Joe dann ja auch, nachdem er den Schlitten sieht, während er in diesem Meeting ist mit den Filmtypen, die ihm dann sagen, und wenn Weihnachtsblut 1 läuft, dann musst du natürlich Weihnachtsblut 2, 3 und 4 drehen. Dann sieht er ja draußen den Ernest, wie er mit den Elfen, mit dem Schlitten am Himmel unterwegs ist und sagt, es gibt doch den ganzen Weihnachtsmann, jetzt bin ich überzeugt, sucht ihn, die finden sich ja dann alle, überraschend, das haben wir ja auch schon ausgemacht, und bekommt dann die Fähigkeit und quasi den Anzug übergeben, wie durch Zauberhand. Und da dieses Gespräch mit der guten Mary ist total großartig. Auch super, dass Santa oder Mr. Weiner, wie er dann ja noch genannt wird, da auch seinen wahren Namen verrät, weil wir erfahren ja, dass er erst seit 1883 das Amt von einem Deutschen übernommen hat. Er heißt Seth Applegate. Er sagte, früher hieß ich Seth Applegate, jetzt wahrscheinlich auch wieder.
Ja, das ach ist ja, toll, oder? Interessant fand ich am Ende ja auch, dass Ernest ja auch nochmal mitfliegt, also so als Reiseführer oder Steuermann. Ich fand auch dieses Pult in diesem Schlitten super, das hat so Doctor Who-Vibes gehabt.
Total, ne?
Was so merkwürdige Schalter und Knöpfe hatte, ja.
Aber man muss schon sagen, bei diesen Szenen, wo er dann mit dem Schlitten und den beiden Elfen dann unterwegs ist, um zum Weihnachtsmann zu kommen, wo die dann erstmal um die Erde, um die Erdachse kreisen und dann den ganzen Nachthimmel und immer kurz vorm Abstürzen sind und er versucht, das unter Kontrolle zu kriegen. Das ist natürlich hart Slapstick, aber man muss sagen, da sind schon die Effekte echt schlecht gealtert, ne? Also das sieht sehr nicht gut aus, ehrlich gesagt.
Ja, das sieht wirklich schlimm aus. Und es hat mich leider immer aus dieser eigentlich gerade sehr herzlichen Szene mit dem Weihnachtsmann rausgerissen, dass man Ernest dann nochmal gesehen hat, wie er um die Erde hier am Fliegen war, in einer albernen Art und Weise. Und wie auch am Anfang schon gesagt, der Film hat für mich eigentlich seine größten Stärken, leider, wenn Ernest gerade nicht zu sehen ist.
Ja, aber das ist dieses, die hatten eine Geschichte, die hatten im Prinzip ein Drehbuch und die haben halt gesagt, wir bringen jetzt noch eine Figur rein und das ist eigentlich die erwartete Hauptfigur. Das ist schon so ein bisschen, dafür haben sie es noch gut eingewoben, muss man sagen, um beiden Parts so ein bisschen zurechtzugeben. Wenn man sich ansieht, dass das hier der erfolgreichste Film von ihm ist, ist das vielleicht auch der bessere Weg, eigentlich eine gute Geschichte zu haben oder eine Geschichte, die auch super zu Weihnachten passt, weißt du, da kannst du halt sowas machen wie der Weihnachtsmann muss sein Amt abgeben, der sagt, es ist eine Fackel, die man, bevor sie erlischt, muss man sie an die nächsten weitergeben, älter werden und pipapo und die nächste Generation, das funktioniert ja auch alles und dann dem Weihnachtsmann zu helfen, seinen Nachfolger zu finden, ist ja einfach eine schöne Weihnachtsgeschichte und trotzdem kriegt Ernest gute Momente halt auch in dem Film halt, ne? Und
er hat gute Momente, ja. Ne?
Also wie gesagt, allein der Absturz mit den Elfen ist, mit den beiden Elfen hinten, die dann immer sagen, oh nein. Also ein bisschen drüber waren, muss ich dir ganz ehrlich sagen, waren die Szenen, als die mit den Kampfjets den Weihnachtsmann, also den Schlitten gejagt. Also erstmal hast du diese schlechte Billo-Geschichte gesehen von diesen zwei Soldaten, das hätten die direkt aus einer Alf-Folge sein können. Dieses Set, also wirklich billig. Und dann hast du genau gesehen, dass diese startenden Kampfjets und so, dass das einfach irgendwelche Stock-Footage-Ausnahmen oder Aufnahmen aus anderen Filmen gewesen sind.
Aus Top Gun.
Das habe ich auch gedacht, aber dafür waren sie nicht gut genug.
Ja, genau, die sahen dafür zu kacke aus. Dafür, ich dachte mir, oh, cool, jetzt haben sie noch so eine Top Gun-Szene da reingemacht.
Ich will einfach in so einem Film eigentlich nicht sehen, wie Kampfjets den Schlitten des Weihnachtsmanns jagen.
Nee, ach, das fand ich auch drüber und unnötig und war auch unnötig.
Ja, absolut. Also wirklich, fand ich doof. Ich fand es dann noch ganz witzig, als dann gesagt wurde, ich habe nicht so ganz verstanden, als sie dann gesagt haben, wie können wir denn Ernest helfen zu landen? Und dann der Joe als Weihnachtsmann sagt, ja, was für Fähigkeiten habe ich denn? Ja, du kannst ja Wünsche erfüllen. Und ich habe ja von diesem Geschäftsmann vom Anfang des Films, dem habe ich ja gehört, er wünscht sich mal wieder Schnee. Ne, wie in seiner Kindheit, wir sind hier in Orlando und so, da gibt's eigentlich keinen Schnee, sondern 30 Grad, ne, und dann fängt's an zu schneien und so, ne. Da habe ich nicht, also er kann landen, weil es dann Schnee da liegt, oder was?
So ein bisschen. Bitte keine Logikfragen jetzt.
Ja, da hängt so ein bisschen, aber da muss ich sagen, da funktioniert einfach das Menschliche zwischen denen eigentlich so ganz gut halt, ne.
Ja, das ist letztendlich doch irgendwie mal wieder schön gewesen zu sehen und viel schöner jetzt auch mit dir darüber zu sprechen, weil ich glaube, das ist sowohl ein Typ als auch ein Film, der irgendwie in Vergessenheit geraten ist.
Ja, und weil
ich glaube, jeder Mensch, der jetzt uns vielleicht hört, sich zurückerinnert, der wird da auch positive Erinnerungen mit Jim Burney irgendwie haben.
Du, es hängt sehr vom Alter ab, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Es wird jetzt auch Leute geben, weil wir sind noch damit aufgewachsen. Wir werden aber noch so wahrscheinlich so die letzte Generation sein, die damit aufgewachsen ist. Ich glaube, so die so 10 Jahre jünger sind, würde ich jetzt mal sagen, 10, 15 Jahre jünger, die haben nicht, ich weiß nicht, ob Jim Burney-Filme noch im Fernsehen kommen oder ob Fernsehen überhaupt noch so eine Rolle hat, dass man sagt, ich würde jetzt gerne mal von einem 30-Jährigen wissen, ob er noch Jim Burney-Filme kennt oder jemand, der noch jünger ist. Ich kenne da wen, der sich vielleicht da äußern würde, ne? Würde ich mal wissen, und das wird leider weg sein, weil wir haben ja schon drüber geredet, die Filme sind nicht in irgendwelchen Streams, die sind nur so als zum Teil noch auf DVD irgendwie erhältlich, nicht im Stream, nirgendwo, du findest kaum deutsche, nicht mal deutsche Trailer so wirklich, also diese ganzen Jim Vorney-Produktionen aus Mitte der 80er bis Ende der 90er halt, das wird halt irgendwann weg sein und die Leute mit, wie wir, die sterben. Also, du weißt, was ich, soll nicht so ganz theatralisch sein, aber ich glaube, neue, nach uns kommende Generationen sind wahrscheinlich nicht mehr mit Jim Vorney-Filmen aufgewachsen.
Ich würde behaupten, nur unsere Generation, nicht, 79 bis 82 haben die Filme überhaupt gesehen, denn alle anderen, die damals schon älter waren, konnten mit Sicherheit mit den Filmen auch nichts mehr anfangen. Und die nach uns kommen oder kamen, die werden die Filme einfach nie gesehen haben. Ich glaube, die liefen auch nur damals so in den 90ern überhaupt groß im Fernsehen.
Ja, und daher kennen wir die halt. Das waren so, wie gesagt,
zu
unserer Kindheit, da lief das im Fernsehen. Aber heute, ich glaube, in den letzten 20 Jahren aber auch schon nicht mehr. Also ich habe mal versucht herauszufinden, wie da so Ausstrahlungsdinger sind. Aber du landest halt bei irgendwie so, da wo wir es gesehen haben, so Anfang, Mitte 90er. Und danach eigentlich auch nicht mehr halt, ne? Und und da das ja nirgendwo in einem Stream ist, also du kannst Jim Vorney eingeben, du findest da nichts. Und wer kauft dann eine DVD von so einem Film noch? Ne? Also außer jetzt vielleicht ich aus nostalgischen Gründen, aber wer noch sonst halt so von jungen Leuten, die nachkommt. Deshalb könnte er wirklich leider so ein Komiker werden, den man irgendwann vergessen hat. Oder wahrscheinlich jetzt schon zum Teil vergessen hat halt, ne?
Ja, vielleicht halt auch deswegen, weil er sehr früh mit nur 51 gestorben ist schon.
Ja,
und vielleicht hätte er abseits von Ernest auch mal zeigen können, was er sonst noch kann. Also vielleicht wäre da auch heute noch ein Name, den auch jüngere Leute noch kennen. Aber da sind einfach sehr viele Dinge zusammengekommen. Und deswegen war es sehr schön, jetzt irgendwie Jim Burney noch mal in die Erinnerungen der Leute zurückzurufen.
Ich hab so ein Video gesehen, das verlinke ich auch. Da war er mit Robin Williams zu sehen, Ende der 80er Jahre. Da haben die so Hallo und sich kurz so ein bisschen unterhalten und so. Das fand ich ganz schön, weil beide ja so heute nicht mehr sind und beide so prägende Charaktere auch gewesen sind. Aber es ist halt wirklich, er war so hart auf diese Rolle abonniert, dass da sonst nichts anderes ging. Halt außer, wie gesagt, Voice Acting bei Toy Story 1 und 2 und so und sonst nur so ein paar absolute B-Movie-Rollen, wo nicht viel bei hängen geblieben ist. Das wäre so, wie wenn Jim Carrey nur Ace Ventura gedreht hätte. Weißt du, dann wäre er wahrscheinlich auch
noch 5 Teile mehr.
Noch 5 Teile. Genau, und zuletzt einen animierten Film. Weißt du?
Ne? Genau.
Ja. Und ja, dann wäre er auch nicht so groß wahrscheinlich. Ne? Und ich habe halt bei Jim Warney leider das Gefühl, dass der irgendwie er ist jetzt schon in Vergessenheit für viele geraten und wird es natürlich immer noch mehr werden. Und deshalb finde ich gut, dass wir mal so über ihn geredet haben, über dieses Schaffen der Figur und diesen Film und ihm somit so ein kleines Audio-Denkmal, ein ganz kleines, unter den Weihnachtsbaum stellen, weißt du?
Das finde ich auch tolle Idee. Mir fällt auch gerade auf, Jim Carrey, Jim Warney, die haben auch sehr ähnlich klingende Namen.
Ja,
also auch von der Schreibweise am Ende.
Ja. Also deshalb ist er ein guter Vergleich, finde ich. Da
ja, so ein bisschen. Schon.
Aber er ist halt wirklich der Inbegriff von hart auf eine Figur gecodet. Ne? Und 9 Filme plus eine Serie plus Werbespots und überhaupt so Stand-up. Er hat auch so Stand-up-Comedy gemacht, wo er auch in dieser Figur halt blieb. Und
ja,
so.
Ja,
und
genau.
Da hilft es dir auch nichts, wenn du den Mundharmonika-Hund in Toy Story gespielt hast.
Ne? Ja, das stimmt leider. Also leider fast eine tragische Figur, also viel zu früh gestorben. Mhm. Jetzt hätte mich aus der heutigen Perspektive sehr interessiert, was aus ihm geworden wäre oder hätte werden können. Aber vielleicht wären es auch nur noch 10 weitere Ernest-Filme
geworden. Das könnte
geworden,
sein,
auch nicht besser geworden wären.
Das könnte sein. Ernest im Weltraum hätte noch gefehlt in dieser Auflistung.
Ja.
Aber 9 Filme von so einer Figur ist schon eine Menge, muss man schon sagen.
Total,
ne?
Ja.
Und das ist halt etwas über zwei Jahrzehnte, so 2 Dekaden, die in der er da Filme gemacht hat. Das will schon was heißen halt, ne?
Ja. Definitiv, ja.
Ja, geil, ich glaube,
schöne Idee.
Da sind wir durch, ne?
Und glaube, wir sind durch. Ich habe jetzt auch nichts mehr zu sagen. Wir haben auch viel länger gesprochen, als wir im Vorfeld gedacht hätten.
Genau. Denn wir hoffen, dass Ernest jetzt, und nicht Ernst, sondern Ernest jetzt Weihnachten rettet, wir euch euer Weihnachten mitgerettet haben. Und an der Stelle wünschen wir euch natürlich frohe Weihnachten und vielleicht auch jetzt schon einen guten Rutsch in 2025. Das wird sicher ein tolles Jahr.
Frohe Weihnachten, guten Rutsch und haltet die Ohren offen.
Ganz genau. In diesem Sinne, liebe Leute, macht's gut. Tschüss und ciao.
Tschüss.
Eine Produktion des Podcast-Imperiums.